Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind. Und hoffentlich hat sie auch einen guten Weg. Ist ja jetzt schon Schnee, wunderbar, aber nicht jedermanns Sache, meine auch nicht. Also, nur ja. Wir grüßen Sie alle mit dem Wochenspruch aus Lukas 12. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das heißt so viel wie, macht euch bereit, Jesus kommt. Das deutet schon auf die Adventszeit hin. Ein paar Abkündigungen am Anfang. Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer Atempause heute Abend, wo wir des 150. Geburtstages der Gründerin unserer Schwesternschaft, Christa von Fiebern, gedenken wollen. Also herzliche Einladung, wenn Sie es nochmal schaffen, nochmal zu kommen. Wunderbar. Herzliche Einladung auch zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag, dem ersten Advent. Und die Bibelstunde wird Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein gestalten. Da dürfen wir uns auch schon drauf freuen. In der kommenden Woche, Mitte der Woche, beginnt auch wieder der Weihnachtsmarkt in Stuttgart und auch der Bibelstand kann wieder dabei sein. Da freuen wir uns sehr. Und wenn Sie ihn suchen, er ist in diesem Jahr auf dem Schillerplatz in der Nähe des Weihnachtsbaums. Also wir freuen uns sehr, wenn Sie auch da mal vorbeischauen. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus, der uns im Himmel eine Wohnung bereitet hat, in seiner Herrlichkeit, wo er einmal alle Tränen abwischen wird. Und aus diesem Grund ist heute für diesen Ewigkeitssonntag der Psalm 126 als Wochenpsalm vorgesehen und wir beten gemeinsam Worte aus diesem Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden sie sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst in Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. In dem folgenden Lied heißt es in der letzten Strophe, einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit, meinen König werd ich sehen bis in alle Ewigkeit. Und bis es soweit ist, hilft er uns auch hier, ihm zu dienen und auf ihn zu warten. Wir singen dieses Lied aus der Nummer 258 und anschließend erscheint an der Leinwand noch ein Lied, ein Gebetslied, in dem wir Jesus bitten, durch sein Wort zu uns zu reden.
Unsere Sünden. bin für manche ein fremdes Gesicht. Ich bin Schwester Anneliese Raaf und mein Dienstort ist Filderstadt. Ich bin dort in der Gemeinde tätig und wende mich vorwiegend Frauen zu, aber auch ehemaligen Schülern zum Beispiel. Ich habe Frauenkreise, Frauenfreizeiten, ich mache Hausbesuche bei Alten, bei einsamen Kranken und wo es brennt. Ich möchte gerne heute mit Ihnen einen kleinen Versuch starten. Und zwar kriegen Sie jetzt eine Aufgabe von mir. Das ist ein ganz bekanntes Rätsel eigentlich. Und ich habe für jeden von Ihnen auch so ein kleines Zettelchen am Ausgang auf dem pinkfarbenen runden Tisch liegen. Dann kann jeder das auch nochmal selber probieren. Man legt dieses 9-Punkte-Problem heute manchmal Bewerbern im Gespräch vor. Warum? Man kann daran das Problemlösungsverhalten eines Menschen erkennen. Auch seine Kreativität. Also ich weiß nicht, kennt das jemand von Ihnen? Na, dann haben Sie eine schöne Aufgabe noch für heute vor sich. Das ist gar nicht so einfach. Und ich will Sie jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe auch die Lösung mitgebracht. Soweit. Also mit 4 Strichen, ohne aufzuhören, alle 9 Punkte zu verbinden. Man kommt da nicht weiter und findet keine Lösung, wenn man immer nur innerhalb dieses Quadrates oder dieses kleinen Rahmens oder Rasters bleibt. Ganz wichtig, man muss sich fiktiv, also im Kopf, einen Punkt außerhalb denken und da hakt man ein und nur so kommt man an die Lösung. Und dann klappt es plötzlich. Jetzt haben Sie es wahrscheinlich schon wieder alle vergessen. Sie dürfen es nachher nochmal ausführlicher und ruhiger sehen. Diesen verborgenen Punkt, den man nur denkt, den nennt man auch den sogenannten archimedischen Punkt. Haben Sie vielleicht schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört? Er geht auf Archimedes von Syrakus zurück, einen klugen griechischen Mathematiker und Physiker und Ingenieur. Seine Heimat war Sizilien, etwa circa 280 vor Christus, also schon eine Weile her. Aber er hat damals auch schon ganz große Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel kennen viele die Kreiszahl Pi oder das Hebelgesetz von den Wagen, von den Apothekernwagen oder dem Flaschenzug. Und seine große, für uns alle wichtige Entdeckung war die, wie kann man eine schwere Last mit geringster Kraft heben. Und da hat er viel experimentiert und das große Aha-Erlebnis hatte er eines Tages in der Badewanne. Da saß er und bemerkte das Phänomen des Auftriebs und plötzlich rief er voller Freude, Heureka, griechisch, das heißt, ich hab's gefunden. Ein Ausdruck, den man manchmal heute auch hören kann, wenn manche Leute gerade so ein Aha-Erlebnis hatten. Und total glücklich sind. Von ihm stammt auch der bekannte Satz, gebt mir einen festen Punkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Der archimedische Punkt ist ein theoretisch gedachter, fester, absoluter Punkt außerhalb des Versuchsaufbaus und der ist insbesondere unbeweglich und kann daher als Angelpunkt dienen. Also ein fester, absoluter Punkt. Im Englischen ist dieses Phänomen auch bekannt durch Thinking Outside the Box, also außerhalb des gewohnten Denken. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die Physik. Aber warum machen wir das? Weil ich glaube, wir können da heute unser Thema besser verstehen. Darum nenne ich mein Thema heute der springende Punkt, wo bin ich zu Hause? Dazu fällt mir ein Satz ein, den ich mal gelesen habe. Es gibt Menschen, die in ihrem Leben glauben, und es gibt Menschen, die in ihrem Glauben leben. Über diesen Satz kann man ganz lange nachdenken. Wahrscheinlich macht die Menge, oder was ist der Unterschied? Zu welchen zähle ich mich, möchte ich mich zählen? Und wir wollen heute mal die zweite Satzhälfte unter die Lupe nehmen. Menschen, die in ihrem Glauben leben. Also der Glaube ist sozusagen das Element, in dem sie sich entfalten und nicht umgekehrt. Das Leben und dann mal irgendwann der Glaube. Stellen wir uns jetzt unseren Alltag als Quadrat in 9 Punkten vor. Das fällt uns nicht schwer. Wir haben manchmal das Gefühl, wir drehen im Viereck oder im Karree, werden verrückt. Herausforderungen noch und nöcher. Oder sie wachen morgens schon auf und denken, wie soll ich das bloß alles bewältigen? Meine Enkel hüten, die für den Nachbarn einkaufen, Zahnarztbesuch und sonst noch was alles. Irgendwie benötige ich da einen Punkt außerhalb, der absolut unveränderbar fest ist, an dem ich mich festhalten kann, auf den ich alles fokussieren kann. Und nur so kann ich die Probleme meines Lebens meistern. Und wie heißt dieser Punkt? Wir lesen dazu im Philipperbrief: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von dort aus erwarten wir den Heiland Jesus Christus, den Herrn Jesus Christus. Ja, wie schnell hat uns der Alltag wieder? Wir springen im Viereck, gestresst, genervt, verzweifelt, niedergedrückt von Krankheit, von den politischen Ereignissen, von Kriegen, Katastrophen, Krisen aller Art, Überforderung, Unvermögen. Bestimmt geht es Ihnen manchmal auch so. Und ich könnte da sagen, ich brauche eigentlich einen Fluchtpunkt. Wir kennen den Ausdruck aus der Architektur. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich fliehe, sondern der Fluchtpunkt, der liegt sozusagen im Himmel. Der Punkt outside the box. Wir sollen nicht ins Jenseits fliehen und uns betäuben. Der Himmel ist kein Betäubungsmittel, das uns blind oder taub macht für unseren Alltag, sondern wir werden dadurch wach und aktiv, weil wir alles Weitere an diesem Fluchtpunkt ausrichten, um so wieder Perspektive zu bekommen für unseren Alltag. Genau darum ist die Frage wichtig. Wo bin ich zu Hause? In diesem Quadrat, in diesem Karree, das mich verrückt macht? Oder habe ich diesen Punkt außerhalb gefunden? Was ist der Himmel? In der Schule hörte ich manchmal, wie Eltern ihren kleinen Kindern erklärten, wie das ist, wenn der Opa gestorben ist. Das war dann ganz schlimm. Dann haben die Eltern oder die Mama gesagt, der ist jetzt im Himmel. Sie wollte das Wort Sterbe nicht sagen oder Tod. Manchmal wird der Himmel benutzt als anderes Wort für Sterben. Aber was verstecken wir dahinter? Ich will und kann heute den Ausdruck Himmel nicht umfassend erklären. Eigentlich tippe ich ganz vieles nur an. Aber ein paar Punkte möchte ich herausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Der Himmel, Frust oder Lust? Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV., dessen Glanz nichts zu übertreffen schien, verbot in den letzten Jahren seines Lebens, seinem Hofstaat, in seiner Gegenwart auch nur ein einziges Wort vom Sterben oder Tod zu sagen. Das prächtige Schloss Versailles baute er sich auch deshalb, weil er an seinem Pariser Wohnsitz viel zu nahe am Friedhof lebte. Das konnte er nicht ertragen. Und von Johann Wolfgang von Goethe wissen wir, dass er es als empfindliche Störung seiner gesunden Lebensfreude empfand, wenn man in seiner Gegenwart vom Sterben und Tod sprach. Wie geht es mir, wenn ich das Wort Tod höre? Ist der Himmel für mich ein Sinnbild für Sterben, Tod, unbekanntes Jenseits, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Ende oder ein Begriff für die Verschönerung des Todes? Wer den Himmel so interpretiert, der ist wahrlich auf dem falschen Dampfer. Der weiß nur die Hälfte oder gar nichts. Ich las kürzlich einmal über einer Todesanzeige den Satz: Alle Wege führen zu Gott über die Berge. Schön wär's, dachte ich. Heute begehen wir den Ewigkeitssonntag und denken ganz besonders an unsere verstorbenen Angehörigen. Und eigentlich, früher hat der Sonntag mal Totensonntag geheißen und ich finde das viel passender, diesen Ausdruck Ewigkeitssonntag. Er gilt nämlich vor allem für alle Hinterbliebenen auch. Und darum ist das Thema heute nichts für alte Menschen, sondern für jeden, für jung und alt. Keiner von uns weiß den Tag, an dem wir abgerufen werden. Und wie ist es doch dann ganz anders, wenn wir mit Georg Friedrich Händel einstimmen können? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Himmel nach der Bibel, das ewige Leben, fängt schon jetzt an, hier auf der Erde, für alle Menschen, in deren Leben Jesus Macht gewonnen hat. Das ist dann wirklich der Himmel auf Erden, wenn Jesus in diesen Menschen regiert. Die Bibel redet sehr viel über den Himmel und so ganz genau weiß man vieles nicht. Aber was man weiß, habe ich mal ein bisschen zusammengefasst. Auch das kann ich nur antippen. Der Himmel, die Ewigkeit bei Gott. Ein ganz realer Ort. Nicht nur bloßer Zustand oder Symbol oder Fantasie. Er existiert wirklich, so wie Stuttgart existiert. Aber wir sehen ihn nicht, noch nicht. Es gibt ihn. Ein vorbereiteter Ort für vorbereitete Menschen. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Der Himmel, ein Zuhause, mein Zuhause. Johannes Busch, der verstorbene Bundeswart des früheren Jungmännerbundes, erzählte einmal aus seiner Soldatenzeit, aus dem Krieg. Es war eine Riesenüberraschung, dass man ihm plötzlich sagte, er darf vom Schlachtfeld in den Urlaub nach Hause fahren. Und es ging auf eine sehr beschwerliche Reise. Hitze, Hunger, Durst, Qualen, Strapazen und immer wieder, wenn er aufgeben wollte vor lauter Qualen bei Nacht, dann eilten die Gedanken voraus. Ich reise nach Hause, ich reise nach Hause, ich reise nach Hause. Und das gab ihm Kraft. Johannes 14, Vers 2 lesen wir: Seid nicht bestürzt, in meines Vaters Hause, da gibt es viele Wohnungen. Da wird Gott selbst sichtbar bei uns wohnen. Es ist ein Ort voller Glanz und Herrlichkeit. Und der Glanz Gottes, der strahlt ab auf alles. Da ist wirklich alles Gold, was glänzt. Nur Edelsteine, nur schön. Stadttore aus Perlen, goldene Straßen. Die goldene Stadt hat genau die Ausmaße eines Würfels, so wie wir sie auch vom Allerheiligsten im Tempel können. Und ich habe mir echt mal die Mühe gemacht und die biblischen Maße umgerechnet und bin auf eine Seitenlänge gekommen von einer Strecke etwa von Paris nach Moskau. So lang ist eine Seitenlänge etwa der goldenen Stadt, Länge, Höhe. Habe ich gedacht, oh, passen da wirklich alle rein, die an Jesus glauben? Aber ich denke, Gott hat sich das schon gut überlegt. Lesen Sie einfach mal nach in Offenbarung 21, Vers 9 bis 27. Überhaupt, wenn man das ganze Kapitel liest, da geht einem das Herz auf mit vielen Wohnungen. Und an dieser Stelle möchte ich zwei Bücher empfehlen. Das eine heißt Willkommen im Himmel, das kennen sicher viele. Das war jetzt vergriffen, ist wieder neu aufgelegt worden. Wir haben es auch draußen am Büchertisch, kostet, glaube ich, 7 Euro noch was. Und das andere, ein ganz dünnes, das liest man fast im Vorbeilaufen, ganz einfach zu lesen. Wie wird es im Himmel sein? Also wenn man das liest, dann geht einem wirklich das Herz auf und man bekommt so richtig Appetit auf den Himmel. Ein blindes Mädchen operiert, es war von Geburt aus blind und konnte erstmals nach der Operation die ganzen Schönheiten der Natur sehen. Die Mutter hatte ihr sehr viel davon erzählt. Voller Freude rannte sie jetzt auf die Mutter zu. Warum hast du mir das nie gesagt, wie herrlich das ist? Da wischte sich die Mutter die Tränen aus den Augen und sagte, mein Kind, ich habe es versucht, aber man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Und so wird es uns einmal gehen in der Ewigkeit. Auch jetzt schon dürfen alle, die Jesus gehören, manches davon schmecken und mit eigenen Augen sehen. Herrliche Aussichten. Im Himmel wird auch alles offenbar, was hier auf der Erde vielleicht verborgen, versteckt, verdeckt war. Und es wird aber alles neu. Der Himmel ist ein Ort der Reinheit. Alles ist vergeben, was auf Erden bereinigt wurde. Totale Vollkommenheit. Ein Ort voller Musik, voller Lieder. Ein Riesenchor singt. Es ist ein Ort der Anbetung und des Dienstes. Ich glaube nicht, dass es dort noch Stress gibt. Ein Zufluchtsort und Ruheort, da kann man von allen Schmerzen ausruhen. Die Sabbatruhe ist der Vorbote. Aber das Schönste, und das ist die größte Attraktion des Himmels, es ist der Ort, wo Jesus selbst wohnt, wo wir für immer mit Gott und unseren Glaubensgeschwistern in einer ganz großen Gemeinschaft zusammen sein werden. Alles vollkommen, keine Sünde, kein Leid, keine Krankheit, kein Krieg, kein Streit, keine Schmerzen, kein Neid, kein Überheben über den anderen, kein Stolz, keine Unterdrückung und so weiter. Einmal übergab der Liederdichter John Peterson einem Verleger eine Niederschrift über die himmlische Heimat zum Druck. Leider schickte dieser das Gedicht mit folgendem Vermerk zurück. Streichen Sie bitte den Namen Jesus heraus und schreiben Sie etwas mehr über den Himmel. Für Petersen war das völlig undenkbar. Er gab das Lied einem anderen Verleger und begründete, ohne Jesus ist der Himmel nicht der Himmel. Und John Newton, den wir zum Teil kennen aus dem Lied Amazing Grace, dieser Sklavenhändler, sagte einmal, wenn ich in den Himmel komme, werde ich 3 Wunder sehen. Das erste Wunder, ich werde sehr viele Menschen sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder, dass ich dort viele Menschen nicht sehe, die ich dort erwartet habe. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort sein darf. Also diese Liste ist jetzt ganz unvollständig. Wie gesagt, ich wollte nur appetitanregend wirken. Hier passt auch sehr gut der Satz aus Matthäus 6, Vers 33. Sie ahnen, wissen, was da steht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist der Punkt outside the box. Dann wird euch alles andere zufallen. Und Sie selber könnten da jetzt noch ganz viele Beispiele erzählen. Ich dachte, wir machen jetzt eine kleine Singpause und verlustieren noch ein bisschen im Himmel mit dem Lied aus der Nummer 364 in unserem grünen Liederbuch. Also das ist eigentlich unvorstellbar, was da gesagt wird in Offenbarung 21. Jetzt haben wir sozusagen den Punkt betrachtet außerhalb. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir da ins Quadrat reinkommen. Und da heißt mein nächster Punkt das Bürgerrecht im Himmel. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Der Himmel, unser archimedischer Punkt. Stellen Sie sich vor, in diesem Himmel haben wir Bürgerrecht. Wir sind zwar Fremdlinge, so eine Art Asylanten auf der Durchreise, bis wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Eine Missionarsfamilie, die uns immer wieder hier auch im Mutterhaus besucht, die musste immer wieder sehr viel herumreisen mit den Kindern und oft den Haushalt total auflösen. Und da saßen sie dann in einem Zug, der stundenlang fuhr und hatte nichts als ihre persönlichen Sachen. Alles andere war irgendwo in Kisten. Und während der Fahrt sagte die Mama einmal zu ihren Kindern im Zug, gell Kinder, jetzt haben wir keine Heimat mehr, kein Zuhause. Da wurde die Mama aber von ihrer 10-jährigen Tochter korrigiert. Warum, Mama? Wir sind doch immer zu Hause, wo ihr seid. Ich finde, das ist eine ganz tolle Definition. Zu Hause bei Gott. Und aus diesem Zuhause kann niemand sie aus seiner Hand reißen. Auch keine Versetzung, kein Umzug, keine Krankheit. Wir haben hier unsere vorübergehende Wahlheimat. Aber im Himmel werden wir erwartet. Da ist alles für uns bereit, bereitet, so wie daheim. Sie erinnert sich alle, wie das war, wenn man immer wieder während seiner Ausbildungszeit heimkam. Da hat die Mutter immer das beste Essen gekocht, den besten Kuchen gebacken, der stand schon bereit. Ja, und ich bin dort mit erstem Wohnsitz gemeldet, bei Gott. Oder vielleicht nicht. Früher sagte man zum Personalausweis Kennkarte, hat mir meine Mutter immer erzählt. Ich finde, das passt ganz gut. Ich bin bekannt als Bürger des Himmels bei Gott und meine Kennkarte trägt den Namen Erlöst durch des Lammes Blut. Das genügt. Das Datum der Ausstellung weiß unser himmlischer Vater ganz genau. Und wenn das so ist, dann gehöre ich zu Christus. Unbegrenzt, es sei denn, ich laufe ihm davon. Ein Satz aus dem hohen priesterlichen Gebet oder eine Aussage ist, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist jetzt genau dieser Spagat, mit dem wir leben müssen. Mit einem Bein auf der Erde, mit dem anderen im Himmel. Schwierig, weil eigentlich leben wir ja mit unserem ganzen Sein hier auf der Erde. Und trotzdem ist es möglich. Man könnte im Bild sagen, wir schwimmen wie ein Schiff im Wasser, aber wir gehen nicht unter, wir lösen uns nicht auf im Wasser. Wir schwimmen. Oder wie ein Tropfen Öl, wenn man den ins Wasser spritzt, löst er sich nicht auf, er ist in sich geschlossen. Mein Glück ist nicht der Urlaub auf den Malediven oder der Karriereaufstieg Oder wie kann ich mich verwirklichen und meine Gaben entfalten? Springe ich im Viereck, wenn mir etwas gegen den Strich geht? Oder spürt man mir ab, dass meine Heimat im Himmel ist? Dass ich mit einem Bein dort stehe? Und ich darf mir Zuwendungseinheiten vom himmlischen Vater holen. Ich brauche sie nicht und ich bekomme sie leider auch nicht immer von menschlicher Seite aus. Aber durch das Hören auf Gottes Wort am Morgen, das ist meine Tankstelle. Da wird der Akku aufgeladen. Und dann dürfen wir erkenntlich sein als andere. Anders, Kraft von außerhalb. Outside the box. Wir dürfen als Christen, die wir im Glauben leben, Profil zeigen, ohne dass wir es selbst merken. Sie kennen den Vers aus dem Lied, ich glaube es heißt, ich bete an die Macht der Liebe. Da heißt es mal, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Woran erkennt man jetzt, dass die Ewigkeit mein Zuhause ist? Was ist das Glaubensprofil eines Christen? Woran merkt man, dass ich in der Welt, aber nicht von der Welt bin? Mein Angelpunkt, von dem heraus ich die Herausforderungen des Lebens betrachte oder auch leben muss, bewältigen kann, liegt außerhalb. Wir sind also nur Pilger. Und woran erkennt man das jetzt? Ich habe da mal so ein paar Punkte gesammelt. Der erste Punkt ist an der Sehnsucht, am Heimweh, könnte man es nennen. Und mir fällt schon seit längerem auf, dass in alten Liederbüchern es ganz oft ziemlich hinten eine Rubrik gibt, da heißt es Ewigkeitslieder oder Sehnsucht nach dem Himmel oder ewige Heimat oder sowas. In neuen Liederbüchern habe ich das jetzt noch nicht gefunden. Das stimmt einen vielleicht auch ein bisschen depressiv, aber wenn man die Lieder mal anschaut, dann wird man da richtig glücklich. Dann kann man die aufsaugen wie ein Schwamm. Und ich habe jetzt in einer Statistik gelesen, dass bei der Generation, die gerade lebt, die junge Generation, der Begriff Heimat wieder ganz arg modern und beliebt geworden ist. Vielleicht hängt es auch mit der Corona-Geschichte zusammen, aber die Jugendlichen von heute wollen wieder Heimat. Sehnsucht heißt, mein innerstes Bedürfnis ist zum Fluchtpunkt Himmel ausgerichtet. Und ich habe gedacht, diese Sehnsucht, die möchte ich eigentlich haben. Ein weiteres Profilstück ist die Gewissheit. Ich werde bei Gott sein, wenn alles hier zu Ende ist. Ganz sicher in der ewigen Heimat. Und ich bin manchmal ganz traurig und ganz erstaunt, wenn ich Menschen, die ich gut kenne, wenn sie plötzlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mal bei Gott im Himmel sein werde. Eigentlich dürfen alle, die erlöst sind, so wie ich es gesagt habe vorher, sich dieser Tatsache gewiss sein. Wer ein als Ewigkeitsmensch erkennbar ist, der hat Motivation, der ist aktiv, der kann sein Leben bejahen. Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Verwirkliche ich in meinem Leben meine Pläne gemütlich, entspannt? Oder setze ich meine Kraft und Zeit, die ich noch habe, wo ich mir vielleicht was völlig anderes vorgestellt habe zu tun, setze ich sie jetzt für Jesus ein, weil wir gar nicht wissen, wie lange wir das noch können. Dann ein weiterer Punkt ist der Lebensstil. An dem erkennt man manchmal auch die Ewigkeitsmenschen. Ich habe mir dazu geschrieben, auch der Fahrstil. Also ich spreche jetzt zu mir als Schwester. Wir haben ja alle so eine Haube auf, uns erkennt man leider immer schon äußerlich. Und ich habe da schon manches erlebt, was mich ganz schön in die Knie gezwungen hat. Muss ich kurz ein Beispiel erzählen. Ich wollte bei uns in Filderstadt morgens auf dem Weg zur Schule am 6 noch schnell was in den Briefkasten werfen. Der ist in so einer kleinen Nebenstraße. Es war stockdunkel. Am Anfang ist da kurz ein Haltverbot, aber 3 Meter weiter darf man parken. Und da dachte ich, um 6 ist ja noch niemand unterwegs heute Morgen. Jetzt steige ich schnell aus und werfe den Brief ein. Gesagt, getan, ich mache die Türe auf, habe die Türe noch in der Hand, hält neben mir ein Auto. Eine Männerstimme sagt zu mir, Schwester, Sie stehen aber im absoluten Halteverbot. Oho, ich habe dann nur gesagt, ja, Sie haben völlig recht, habe meine Tür wieder zugemacht, bin 3 Meter weitergefahren, habe geparkt und habe den Brief eingeworfen. Aber da wird man ganz klein mit Hut bei solchen Begegnungen. Oder einmal bin ich 5 Meter neben dem Zebrastreifen über die Straße gegangen, weil es ganz arg pressiert hat. Ich hatte was vergessen im Schulgottesdienst und musste nochmal zurück zur Schule. Es war auch morgens in einem Wohngebiet, kein Auto weit und breit, kommt ein älterer Herr, sieht mich, wie ich da 5 Meter neben dem Zebrastreifen laufe und sagt, aber Schwester? Puh, ja, also auch der Lebensstil ist ein Zeichen für den Ewigkeitsmenschen. Muss ich alles haben, was man hat? Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen für mich als Christen nicht gültig, weil ich finde, dass man hier gut schneller fahren kann? Ordnung oder Unordnung? Parken im Halteverbot? Ja, wir sollen haben, als hätte man nicht. Wir haben auch ein neues Selbstverständnis. Mein Selbstbewusstsein wird durch Jesus in mir zum Gottesbewusstsein. Und dann kann ich auch hinstehen, wo ich sonst vielleicht das eigentlich gar nicht mir zutraue. Christus in mir als solcher stehe ich jetzt meinem Gesprächspartner gegenüber. Das ist ein neuer Standpunkt. Auf einer Postkarte las ich den Satz, da war ein Bild mit einem Bergsteiger in den schönen Bergen abgebildet. Darunter stand, man braucht von Zeit zu Zeit einen neuen Standpunkt, damit man die Welt wieder neu sieht. Das ist der Punkt außerhalb. Dann wird klein, was klein und groß, was groß ist. Wir setzen neue Prioritäten und immer wenn ich mich gerade über manches aufrege, wo ich genau merke, ich kann es aber nicht verändern, dann hilft mir nur noch das. Außerhalb, vom himmlischen Horizont aus, ist das mini, ist das überhaupt nicht relevant, was soll's. Die Ausstrahlung, ein 7. Punkt. Der Glanz, der sich auf Moses Angesicht widerspiegelte, als er von der Begegnung mit Gott kam. Menschen, die aus der Ewigkeit heraus ihren Alltag betreten, bringen etwas von diesem Glanz der Herrlichkeit mit. Jemand sagte, das ist die beste Kosmetik. Und auch im Neuen Testament gibt es solche Begegnungen, wo es dann heißt, die Herrlichkeit umgibt sie. Wie der Mond nicht aus sich selbst strahlt, sondern den Glanz der Sonne widerspiegelt, so dürfen wir den Glanz aus der himmlischen Herrlichkeit widerspiegeln. Und jetzt kommt ein Punkt, um den beneide ich manche. Das ist die Gelassenheit, die heilige Ruhe. Ewigkeitsmenschen, die außerhalb verankert sind, sind Menschen des Friedens und der Liebe. Die können in sich ruhen. Wie gesagt, ich kenne solche Leute und bin neidisch auf sie oft. Sie sind ein ruhender Pol für andere, auch wenn sie es sich gar nicht bewusst sind. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Und dann brauche ich mich über vieles nicht mehr aufzuregen. Diese innerliche Absonderung schafft auch Stehvermögen. Denken wir nur an die Kirche des Widerstandes. Pastor Wilhelm Busch hat mal diesen bekannten Satz gesagt, ist eigentlich verrückt, wenn man das sich bildlich vorstellt, passt das gar nicht, aber es stimmt. Wer vor Gott niederkniet, kann vor Menschen gerade stehen. Stehen. Und ein Ewigkeitsmensch kann reden, statt zu schweigen, weil er eine wichtige Botschaft zu sagen hat. Wir sind Botschafter an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Loslassen können, haben, als hätte man nicht, auch Lasten und Schuld loslassen. So kann ich versöhnt leben mit Gott, mit mir und meinen Mitmenschen. Und nicht zuletzt erkennt man Ewigkeitsmenschen an ihrer tiefen, ich sag's jetzt mal, ewigen Freude, die aber hier auf der Erde schon lebt. Das ist jetzt alles sehr fragmentarisch und nicht vollständig. Auf Jesus Vertrauen ist Leben, da ist immer etwas in Bewegung. Ein Beispiel von Konrad Eisler. Er erzählt von einem alten Bauer von früher, der noch mit den Pferden durch den Flecken kutschierte, seine Felder bestellte und draußen im Wald das Holz abräumte. Wenn man dann einen ganzen Tag lang geschuftet hatte, sei es abends auf dem Heimweg, oft gar nicht so leicht gewesen, die Gäule zu einer kleinen Beschleunigung ihrer müden Gangart anzutreiben. Aber dann, wenn diese Pferde von fern den Hof sichteten, den Stall witterten, dann fielen sie von selber in Trab und waren nicht mehr zu bremsen. Etwas von dieser Stallwitterung haben Christen an sich. Wir sind keine Pferde, sagt Konrad Eisler weiter in einem seiner Bücher, aber spürt man uns ab, dass unser Daheim nicht weit weg ist? Kommen wir in unserem Alltag heraus aus unserer müden Gangart? Ich möchte jetzt noch ein Lied, also hier nochmal die Lösung. Jesus selber ist der Weg. Und die Strahlen dieser Sonne, die Jesus Christus heißt, wollen hineinleuchten in unseren Alltag. Können Sie sich nochmal einprägen? Und dann möchte ich schließen mit einem Gebet von Marie Schmalenbach, das wir auch in unserem Gesangbuch finden. Brich herein, süßer Schein, selge Ewigkeit, leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele Freud. Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Ja, darin können wir uns üben. Und anstelle eines Liedes, was wir jetzt selbst singen, möchte ich noch mit einem Lied schließen, das Sie hören werden, das für mich eine eigentlich ganz traurige Geschichte beinhaltet. Wir hatten im August bei uns in Filderstadt einen sehr tragischen Trauerfall. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, da war ein Blitzeinschlag und hat 3 Menschen niedergelegt. Die sind umgefallen wie Streichhölzer und 2 davon war eine Mutter und ihr 10-jähriger Sohn aus unserer Kirchengemeinde. Die dritte Frau oder Mann ist sofort gestorben, die beiden waren lange im Koma, die Mutter ist inzwischen auch gestorben. Nun ist der Vater mit dem Sohn und noch 2 kleinen Söhnen allein. Also das hat uns alle ziemlich mitgenommen. Und der Sohn liegt im Wachkoma noch immer und wir beten täglich eigentlich für diese Familie. Und als wir die Trauerfeier hatten, da hat sich der Vater dieses Lied gewünscht und wir haben das in einem Chor gesungen und haben gedacht, also eigentlich kann man das nicht singen, bei so einem Anlass. Aber wenn man singen kann, dann erst recht bei so einem Anlass. Also das ist der Hintergedanke dieses Liedes und deshalb möchte ich Ihnen das jetzt noch vorspielen, weil ich finde es stimmt uns ein auf diese Ewigkeit.
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch. Wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz. Sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe.
Danke, lieber Vater, dass du eine ewige Heimat für uns bereit hast und dass diese Heimat alles Irdische übersteigt. Und danke, dass wir angesichts dieser Heimat uns nicht festkrallen müssen auf all dem, an all dem, was uns hier manchmal wirklich verrückt macht oder verrückt machen will. Danke, Herr, dass wir bei dir den Angelpunkt haben dürfen, dass du uns alles gibst, Genüge, völlige Genüge. Du siehst auch die Herausforderungen in unserem Alltag, den Spagat, Wir stehen mit beiden Füßen im Leben und trotzdem sind wir mit unserem Herzen ganz bei dir. Danke, dass du diese Verbindung zu dir immer enger machen möchtest. Wir wollen dir auch die Familie anbefehlen, die jetzt immer noch so schwer unter Schock steht. Du kennst den Papa und die drei Söhne und du weißt, womit er zu kämpfen hat. Aber danke, dass wir wissen dürfen, die Mama ist bei dir, sie gehört dir. Und danke, dass du sie Tag für Tag beschenken kannst. Und danke, dass du auch uns begleitest jetzt in unseren Alltag und dass du uns stärkst und auch das Stehvermögen gibst in dir, was wir brauchen. Danke, dass du mit uns gehst und auch mit all denen, die krank sind, die heute vielleicht nicht da sein können. Danke, dass du der ewige Gott bist, der im Himmel thront und eine Heimat für uns bereithält. Amen. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.